möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich, dass ich mit euch heute das Vorrecht habe, gemeinsam in das Wort Gottes zu schauen und ja, sich Gedanken machen über das Wort, was Gott gesprochen hat, und auch dadurch verändert zu werden in das Bild seines Sohnes. Wir möchten heute weitergehen mit dem 2. Korintherbrief, wo wir das letzte Mal, ich glaube, das war im Mai, stehen geblieben sind. Und ich lese uns den nächsten Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 12 bis 18. Und dann möchte ich noch einmal beten. Das ist die Seite 1306 in unserer Gemeindebibel. 2. Korinther 10, 12 bis 18. Das ist das Wort Gottes. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß. Um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Ich möchte beten. Vater, es ist ein großes Privileg, dein Wort zu öffnen, es zu lesen, es in den Händen zu halten und zu sehen, wie du dich uns offenbart hast, auch in dem 2. Korintherbrief. Wir danken dir, dass wir schon sehr viele teure Wahrheiten und Lehren in deinem Wort gesehen haben, aber wir bitten dich, dass du auch heute unser Verstand öffnest, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir Acht geben auf dein Wort und damit dein Wort uns in das Bild deines Sohnes verwandelt, damit dein Wort uns den Trost und die Zuversicht schenkt, die jeder heute von uns braucht. Herr, und das alles bitten wir in dem Namen deines Sohnes. Amen. Wir sind vor kurzem mit Freunden ausgegangen zum Essen und wir haben uns am Tisch mit ihnen über das Leben eines Christen unterhalten, das praktische Leben eines Christen. Und dabei merkte ich, wie unser Freund zunehmend deprimierter wurde. Er sagt, weißt du, wenn ich auf die Menschen um mich herum schaue, die in seiner Gegend sind, die ihn umbringen, in seinem alltäglichen Leben, so wird er immer mehr trauriger, weil es scheint so für ihn, als ob es bei den anderen Menschen im Leben sehr gut oder sehr viel besser klappt als in seinem Leben. Dass sie viel weiter geistlich sind als er. Dass sie viel mehr Zeit für die Familie haben. Dass sie viel mehr Erfolg in ihrem Leben haben, auch als Christen. Und als Reaktion darauf erzählt er, versucht er sich mehr anzustrengen. Er versucht mehr zu beten, mehr in dem Selbststudium des Wortes Gottes zu wachsen. Und am Anfang scheint es zu funktionieren, aber nach einer gewissen Zeit fällt er wieder in das alte Muster und das macht am Ende ihn noch trauriger, als er am Anfang traurig war. Wenn du jemand bist, der sein Leben immer wieder an dem Leben anderer Menschen misst, so ist diese Botschaft heute für dich. Mit dem Beginn von Kapitel 10 merken wir, wie Paulus seinen Ton deutlich ändert. Der Ton in Kapitel 10 oder ab Kapitel 10, und es bleibt jetzt so bis zum Ende von Kapitel 13, der Ton des Paulus sehr scharf. Es scheint so, als ob Paulus mit dem Ende seines Briefes oder indem er zum Ende kommt in seinem Brief, wie ein Redner oder wie auch ein Prediger, die dringendsten Dinge und die strittigsten Angelegenheiten sich bis zum Ende aufbewahrt hat und jetzt mit Leidenschaft diese letzten Worte an die Korinther bringt oder heranträgt, um die größte Wirkung in ihrem Leben zu erzielen. Paulus geht im Vers 12 dazu über, einen sehr wichtigen Unterschied zwischen ihm und seinen Gegnern hervorzuheben. Und vielleicht hast du in dem Text darauf geachtet, welche Personalpronomen oder welche Personen Paulus immer wieder anspricht, gerade in diesem Text. Wir lesen immer wieder, wie er sagt, wir, sie und ihr. Es sind drei verschiedene Personen hier in dem Text gemeint. Wenn Paulus von wir spricht, so meint er natürlich sich und seine Mitarbeiter und speziell den Timotheus. Weil am Anfang in dem ersten Vers lesen wir, wie Paulus sich und Timotheus vorstellt als die Schreiber dieses Briefes. Wenn Paulus sagt ihr oder euch, so meint er natürlich die Gemeinde in Korinth. Und wenn er von ihnen, von sie spricht, wer die sind, mit denen Paulus sich gerade speziell in diesem Text vergleicht oder sie gegen sich stellt, das sind die falschen Lehrer, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Und Paulus wird sie auch später die Superapostel nennen. Menschen, die sich selbst in die Gemeinde eingeschlichen haben und die Gemeinde gegen Paulus aufgerichtet haben, wodurch Paulus letztendlich auch diese Gemeinde verlassen hat, um nicht mehr in maßlose Streitigkeiten zu verfallen und jetzt von der Ferne aus diesen Brief schreibt. Und was machen denn die Gegner falsch, worüber Paulus hier in unserem Text spricht? Wovor warnt Paulus die Korinther, wenn es um seine Gegner geht? Und vielleicht hast du auch darauf geachtet, der Rahmen unseres Textes, er spricht genau über das Thema, das Paulus hier in unserem Text anspricht. Im Vers 12 lesen wir von Menschen, die sich selbst empfehlen, und im Vers 18 lesen wir von solchen, die der Herr empfiehlt. Und das ist genau das Thema, um was es hier in dem Text geht. Und überhaupt, wenn wir das Wort empfehlen oder sich selbst empfehlen in dem zweiten Korintherbrief anschauen, so merken wir, dass Paulus diesem Thema sich selbst empfehlen doch sehr viel Platz in seinem Brief widmet. Wenn wir in Kapitel 3, Vers 1 lesen, dort sagt Paulus, fangen wir uns an, selbst zu empfehlen? Brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe? In Kapitel 4, Vers 2 lesen wir, wir empfehlen uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. In Kapitel 5, Vers 12 lesen wir, wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber. Und dann in Kapitel 6, Vers 4 lesen wir noch einmal, wo das Wort empfehlen vorkommt. Er sagt, wir empfehlen uns in allem als Diener Gottes. Und dann kommt unser Text an der Reihe und dann lesen wir eben im Vers 12 noch einmal, denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Und dann im Vers 18 wieder die gleichen Worte, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und es wird noch einmal in dem Brief das Wort empfehlen vorkommen, nämlich in Kapitel 12, Vers 11. Dort sagt Paulus, denn ich sollte von euch empfohlen werden. Das ist der Hauptgedanke in unserem Text. Die einen empfehlen sich selbst, die anderen werden von Gott empfohlen. Diejenigen, die sich selbst empfehlen, messen sich aneinander, vergleichen sich mit den anderen und als Folge fangen sie an, sich selbst zu empfehlen. Und Paulus sagt, das ist ein Problem. Und so habe ich deswegen auch die Botschaft genannt. Mit wem vergleichst du dich selbst? Das Wort empfehlen deutet in unserem Kontext, dass es etwas mit Selbstruhm zu tun hat. Und wenn wir gerade in unserem Text schauen, Paulus spricht auch hier sehr viel über Ruhm. Er sagt zum Beispiel im Vers 15, wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeit der anderen. Und dann lesen wir auch im Vers 17, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Empfehlen ist ein Wort, das mit Selbstruhm zu tun hat. Jemand, der sich selbst empfiehlt, ist von sich selbst überzeugt und zeigt auf sich und seine guten Eigenschaften. Sein Ziel ist es, dass die anderen auf ihn hören und ihn annehmen und letztendlich ihn loben. Das ist genauso, wenn jemand heute in unsere Gemeinde kommt, den wir nicht kennen, und bevor der Gottesdienst beginnt, zu uns kommt und sagt, darf ich heute predigen, weil ich bin eigentlich ein sehr guter Redner. Dieser Mensch würde damit sich selbst empfehlen. Und damit beschreibt auch Paulus diese Superaposteln, wie er das ironischerweise natürlich sagt, in dem 2. Korintherbrief. Es ist natürlich uns leicht, die Gegner von Paulus hier zu sehen und sie zu betrachten. Denn wenn wir in den ganzen Brief lesen, so sehen wir, was sie der Gemeinde gesagt haben. Es war so etwas wie, schaut, wie schwach Paulus ist. Vergleicht sein Auftreten mit unserem Auftreten. Wir sind mächtig in Worten und in Taten. Und Paulus, er ist einfach nur ein Schwächling. Ja, wenn er aus der Ferne schreiben kann, das kann er. Aber wenn er hier ist, so ist er schwach. Er kann sich ja kaum ausdrücken. Wir beanspruchen, die wahren Apostel zu sein. Wir sind die Apostel, die Jesus Christus selbst uns als solche berufen hat. Und wer ist denn bei euch geblieben, als ihr Probleme gehabt habt? Paulus ist abgehauen. Er ist vor den Problemen geflohen. Aber wir sind hier. Wir sind immer noch da. Paulus ist ein falscher Apostel. Tut sowas ein Diener Gottes. Ihr wollt wahre Diener erleben, schaut uns an. Wir sind Hebräer aus dem Volk Israel und gehören zum Samen Abrahams. Wir sind Diener Jesu Christi und damit Diener der Gerechtigkeit. Das sind alles Zusammenfassungen, die ich aus dem Brief, die man aus dem Brief sammeln kann, was diese falschen Aposteln oder diese Superapostel in Anführungszeichen der Gemeinde in Korinth gesagt haben und damit eben Paulus sich die Gemeinde gegen Paulus aufgebracht haben. Der Heilige Geist hat uns diesen Text heute nicht gegeben, damit wir einfach lernen, andere Menschen zu beurteilen an dem, was sie sagen, an dem, was sie tun, sondern wir sollen in erster Linie auch den Kampf, den diese Menschen in der Gemeinde ausgetragen haben, in unserem Leben sehen. Denn wir sind nicht frei davon, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Und deswegen die Frage, mit wem vergleichst du dich selbst im Leben? Auf welche Familien, auf welche Menschen, auf welche Kinder oder auf welche andere Umstände schaust du, um dein Leben zu beurteilen? Um zu beurteilen, ob es dir im Leben gut geht oder nicht? Ob du ein erfolgreiches Leben führst oder nicht? Wie sieht es bei uns aus? Zu seiner Zeit formulierte der griechische Philosoph Sokrates einen Satz, der die ganze Welt geprägt hat und heute teilweise immer noch prägt. Dieser Satz heißt, erkenne dich selbst. Das ist ein sehr weiser Satz, aber unsere Kultur hat heute diesen Satz umgedeutet in überschätze dich selbst. Wir haben eine Vielfalt an Maßstäben in unserer Gesellschaft, die uns bietet, uns selbst zu bewerten und die uns bietet, uns mit anderen Menschen, mit anderen Gruppen zu vergleichen. Wähle dir das, was dir gefällt. Konzentriere dein Leben auf das, was es dir sagt. Was sagt dein Bauchgefühl? Und am Ende klopfe dir selbst auf die Schulter. Wie viel besser bist du doch als alle anderen Menschen um dich herum? Und wenn uns ein Kriterium nicht das Gefühl gibt, anderen überlegen zu sein, dann müssen wir nichts anderes machen, wie etwas anderes finden, was genau unsere Überlegenheit über andere Menschen herausposaunt. Das Problem bei all dem ist natürlich nicht, dass Menschen unterschiedliche Interessen haben oder dass sie unterschiedliche Berufe haben, in unterschiedlichen Kreisen aufgewachsen sind. Das Problem ist unsere Neigung, jedes dieser Dinge in eine Möglichkeit zu verwandeln, uns aneinander zu messen, mit dem Ziel, uns am Ende selbst zu empfehlen oder uns über den anderen zu erheben und uns zu rühmen. Es gibt verschiedene Versuchungen, der wir in der jetzigen Zeit unterliegen. Was sind die Dinge, die du misst, um deinen Wert zu bestimmen? Woran, was ist dein Maßstab, um zu sagen, dass dein Zustand, dein geistlicher Zustand, dein Familienzustand gut ist im Vergleich zu anderen Menschen oder schlecht ist im Vergleich zu anderen Menschen? Vielleicht ist es dein Status in deinem Beruf. Du schaust, wo du bist, du schaust, wohin du sicher gehen wirst und du schüttelst den Kopf über die anderen Leute, die nicht vorankommen wie du. Oder vielleicht ist es deine Leistung in der Schule. Du schaust auf deine Noten, du siehst dir diejenigen an, die es nicht so gut machen wie du und daran misst du dich und bekommst das tolle Gefühl, wie erfolgreich du bist und du fängst an, dich selbst zu empfehlen. Vielleicht ist es dein Zuhause, dein Familienleben, wie es deinen Kindern im Vergleich zu den Kindern von anderen Familien geht, von Freunden oder von Mitmenschen. Vielleicht ist es deine Kochkunst oder andere Dinge, die du in der Familie tust, deine Leistung auf der Arbeit und so weiter. Wir haben hier viele Dinge, wo wir versucht werden können, uns mit den anderen Menschen zu vergleichen, mit dem Ziel, uns am Ende selbst zu empfehlen oder uns über andere Menschen zu erheben. Wir alle haben etwas, was uns, wenn wir falsch denken, wertvoller macht in unseren Augen gegenüber anderen Menschen. Oder jeder hat von uns etwas, was uns minderwertiger macht gegenüber anderen Menschen, wenn wir menschlich denken. Was auch immer es ist, Paulus sagt, das ist ein Problem. Das ist das Problem, was die Menschen, diese Apostel hatten. Sie verglichen sich jedes Mal mit anderen Menschen und sie redeten auch so mit dem Ziel, am Ende empfohlen oder geehrt und gerühmt zu werden. Es ist nicht fehlerhaft, auf uns zu schauen oder auf andere Menschen zu schauen und unser Leben zu bewerten. Aber es ist fehlerhaft, weil wir diese Dinge auf eine Weise verwenden, für die wir nicht bestimmt sind. Keines dieser Dinge sollte die Grundlage sein, auf welcher wir unser Leben bewerten. Wir dürfen nicht unser Leben auf Basis von dem Leben anderer Menschen bewerten. Ja, es gibt ein Thema in der Bibel, wo die Bibel uns zur Gemeinschaft, das Wort Gottes uns zur Gemeinschaft zusammenruft. Wo wir auch, warum kommen wir zusammen? Hebräer 10, 25 sagt es zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken. Ja, das ist ein Thema und es ist auch richtig, dass wir auf unser Leben schauen und schauen, wie können wir auch in den gleichen Fußstapfen wie mein Bruder wandeln. Aber mit dem Ziel, Christus zu gefallen und nicht mit dem Ziel, mir selber zu gefallen, selbst als wertgeschätzt oder wertgeachtet zu werden. Der Vergleich deines Lebens mit deinem Nächsten führt immer zu zwei möglichen Auswirkungen, die beide böse enden. Ich möchte uns eine Auswirkung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, lesen. Verse 9 bis 14. Hier sagt Jesus im Vers 10, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und achte darauf, wie dieser Mensch sich im Gebet mit anderen Menschen vergleicht. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenen, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ein Mensch, der sich und seine Herzenshaltung im Gebet offenbart. Und achtet, was Jesus als die Wurzel eines solchen Menschen, der sein Leben mit den anderen vergleicht, benennt. Im Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Das heißt, die Wurzel des Selbstvergleichs mit anderen Menschen was mich dann zur Überhebung führt und Jesus sagt zur Verachtung von anderen Menschen, ist das Selbstvertrauen. Ich fange an, mich mit anderen Menschen zu vergleichen und mein Leben anhand dem Leben der anderen zu bewerten, wenn ich mir selbst vertraue. Das ist die eine böse Ausrichtung, die das Vergleichen meines Lebens mit dem Leben anderer zur Folge hat. Eine andere Ausrichtung haben wir heute in der Schriftlesung gelesen. Als Asaf nach Feierabend, er war ein Priester Gottes, der den ganzen Tag damit beschäftigt war, im Tempel die Opferungen darzubringen. Und er ging nach Feierabend nach Hause und schaute nach links und nach rechts und verglich sein Leben mit dem Leben anderer und sieht, wie es den anderen scheinbar besser geht. Und wohin führte ihn das? Es führte ihn in tiefe Depressionen. Er wurde deprimiert. Heute wird man sagen, er hat Minderwertigkeitskomplexe. Wir sehen hier zwei verschiedene Ergebnisse derselben Haltung. Wenn du dich mit den anderen vergleichst, um dich und dein Leben zu beurteilen, dann wirst du entweder überheblich und auf andere herabschauen oder du wirst am Minderwertigkeitskomplex leiden. Aber beide Auswirkungen entspringen derselben Wurzel, Selbstvertrauen. Und welche Lösung gibt das Wort Gottes uns heute in unserem Text? Und damit kehren wir zu unserem Predigtext zurück. Paulus sagt im Vers 18, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Paulus sagt, alles, was wirklich zählt, ist das Maß, das Christus durchführen wird. In unserer Gesellschaft ist Leistung ein Muss und gleichzeitig der Schlüssel zum beruflichen Erfolg und damit zu einem erfüllten Leben. So werden unsere Kinder aufgezogen, so sind wir aufgezogen worden. Man muss immer etwas leisten. Man muss sich immer durch Leistung identifizieren. Und dieses Muss findet in einer Gesellschaft statt, in der die Globalisierung und die Schnelligkeit, die dauernde Einsatzbereitschaft und die Perfektion zur gesellschaftlichen Norm geworden ist. Unsere Gesellschaft, sie identifiziert sich heute durch das, was sie geleistet hat. Und unsere Gesellschaft ist voll mit Möglichkeiten, sich mit anderen zu vergleichen. Wer ist der Beste, die Schönste, der Fähigste, der Freundlichste und so weiter. Wir leben viel zu oft im Lichte der Urteile von anderen Menschen und bewerten unser Leben anhand von dem Leben des anderen. Aber was möchte dieser Selbstvergleich im Menschen erreichen? Was möchten die Menschen, die sich selbst mit anderen Menschen vergleichen, erreichen? Nichts anderes wie Gerechtigkeit, Zufriedenheit und Frieden in ihrem Herzen. Denn wenn ich besser bin als jemand anderes, wenn ich meine Kinder besser erziehe als jemand anderes, dann bin ich zufrieden, dann geht es mir gut, dann ergreift mich ein wohlwollendes Gefühl und dann fühle ich den Frieden in meinem Herzen und denke, ich habe alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich mich vergleiche mit einem anderen Menschen, der besser dran ist als ich, dann werde ich deprimiert und lande in Depressionen. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe alles versäumt. Ich habe so viel im Leben Zeit gehabt, Fähigkeiten gehabt, aber ich habe alles versäumt. Und jetzt bin ich ein Nichtsnutz, ein Wrack. Aber die Wurzel ist immer die gleiche. Du suchst deine Wertschätzung, vergleichst und beurteilst dein Leben anhand des Lebens eines anderen. Und es wurzelt genauso im Selbstvertrauen. Beachtenswert ist, was Paulus hier im Vers 17 sagt, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das ist ein Zitat aus Jeremia, den haben wir heute schon gelesen zur Anbetung. Aber ich möchte diesen Vers uns nochmal aufschlagen. In Jeremia Kapitel 9, Verse 22 bis 23. Hier heißt es im Wort Gottes, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Verstehst du? Das, worauf es im Leben ankommt, ist nicht, was du geleistet hast oder was du jetzt gerade leistest im Vergleich zu anderen Menschen. Das, worauf es im Leben ankommt, ist nicht, in welchem Stand deine Kinder sich befinden und wie begabt sie sind oder auch nicht. Das, worauf es im Leben ankommt, ist nicht deine Fähigkeit und deine Weisheit, im Leben alles zu meistern und scheinbar in allen Dingen Erfolg zu haben. Es kommt im Leben auch nicht darauf an, wie viel und wie oft du in deinem Leben versagt hast. Es kommt nicht im Leben darauf an, wie schwarz deine Vergangenheit sein mag, wie viel du versäumt hast, zu tun, was du hättest tun müssen. Das, worauf es im Leben wirklich ankommt, und darüber spricht hier Jeremia und auch Paulus, erinnert uns an diesen Zitat, dass du Gott jetzt kennst. Und Jeremia sagt hier nicht einfach, dass du Gott kennst, sondern dass du Gott kennst als jemanden, der barmherzig ist, der Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Das ist das, worauf es ankommt. Und wie übt Gott Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Recht auf Erden? Nun, er hat es schon getan, indem er uns seinen Sohn empfohlen hat. Wenn wir wieder zurückkehren zu unserem Text, im Vers 18 lesen wir, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Wer ist es, den Gott empfiehlt? Es ist kein anderer als Jesus Christus. Er hat ihn mindestens zweimal in den Evangelien, lesen wir es, empfohlen. Als die Stimme vom Himmel kam, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und genauso wie nach der Taufe Jesu, so auch am Verklärungsberg. Und was interessant ist, gerade wenn wir die Geschichte am Verklärungsberg lesen, in Lukas 9, so lesen wir dort, dass Petrus, Johannes und Jakobus, die drei Jünger, die mit Jesus am Verklärungsberg waren, sie sehen plötzlich, wie Elia und wie Mose bei Jesus standen. Und dieses Wort, die standen dabei, ist genau das gleiche Wort, wie hier in unserem Text empfehlen. Empfehlen. Empfehlen heißt wörtlich dabei stehen. Aber gerade in diesem Moment, wo Petrus auch diesen Fehler machte und sagte, lass uns drei Hütten bauen, für Elia eine, für Mose eine, für Jesus eine, erschallt die Stimme Gottes und sagt, nein, dies ist mein lieber Sohn, ihn sollt ihr hören. Und damit hat Gott seinen Sohn, seinen Jüngern und damit der ganzen Welt empfohlen. Er hat ihn empfohlen, weil an ihm hat er Wohlgefallen. Und er ist derjenige, der die Barmherzigkeit des Vaters uns gezeigt hat. Er ist derjenige, der die Gerechtigkeit, die kein Mensch von sich aus bringen konnte, für uns gebracht hat. Und in seiner Gerechtigkeit stehen wir vor unserem Gott und haben Frieden mit ihm. Wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dann werden wir entweder überheblich oder deprimiert. Beides rührt aus dem Vertrauen auf sich selbst und aus dem Unglauben Gott gegenüber. Denn wer sich selbst vertraut, er vertraut nicht Gott. Unser Stand hängt nicht davon ab, was wir erreicht haben oder was andere Menschen über uns sagen. Unser Stand, unser Wert, den wir nur in Christus haben, hängt davon ab, was Gott in seinem Sohn bereits gesagt hat. Und was er in seinem Sohn bereits vollbracht hat. Gottes Urteil über uns, wenn wir in Christus sind, ist schon gefallen. Diejenigen, die in seinem Sohn sind, sind bekleidet mit der Gerechtigkeit seines Sohnes. Diejenigen, die in seinem Sohn sind, sind mit Gott versöhnt und haben Frieden mit dem Vater. Diejenigen, die in seinem Sohn sind, müssen nicht mehr ihre Vergangenheit wieder gut machen. Sie wurde in Christus wieder gut gemacht. In der Stellung, die du heute, wenn du in Christus bist, vor ihm hast. Ich möchte schließen mit dem Vers aus 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30 bis 31. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Amen.